Mehr als Schall und Rauch. Der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
Herzlich willkommen bei Folge 55 von Mehr als Schall und Rauch. Ich bin ja fast geneigt, alle Jahre wieder zu sagen, bis Weihnachten ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber alle Jahre wieder bei den Anifa-Journalismustagen laden wir auch unsere Vortragenden des jeweiligen Workshops zu unserem Podcast ein. Die Gäste von heute, Nikolaus Koller, Geschäftsführer der Österreichischen Medienakademie. Unsere Hörerinnen und Hörer haben ihn vielleicht das eine oder andere Mal schon bei uns gehört. Und besonders freue ich mich, Georg Renner, freier Journalist und Medienmacher, heute als Referent bei den diesjährigen Anifa-Journalismustagen und auch bei uns im Podcast zu begrüßen.
Danke für die Einladung.
Das war ja sehr schön synchron. So, lieber Niki, auch wenn manche dich schon mal gehört haben, bitte eine ganz kurze persönliche Vorstellung und Einführung in die Anifa-Journalismustage ganz generell und was uns dieses Jahr erwartet.
Danke, liebe Silvia. Wir freuen uns, dass wir heuer das 13. Mal hier sein dürfen. Wir, das ist die Österreichische Medienakademie, die ich seit 2018 leiten darf. Wir bemühen uns hier in dieser sommerlichen, sehr mondänen Atmosphäre einen schönen, aber auch praxisnahen Workshop zu leiten, jedes Jahr in einem anderen Kontext. Dieses Jahr fragen wir uns, wie kann man Österreich verstehen und gehen in die Niederungen und Höhepunkte der österreichischen Politik und Verwaltung. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir dann hier einen der Experten des Landes im Journalismus dazu gewinnen konnten, Georg Renner, der mehr medial, Podcast, digital, aber auch klassisch Text und Print Erfahrungen mitbringt und Expertise, wie diese Berichterstattung gelingen kann. Und er wird in den nächsten Tagen den Teilnehmenden vermitteln, wie man Geschichten findet, wo vielleicht Fehlerquellen liegen in der Berichterstattung, wo man quasi recherchiert und wie man sich diesen Themen nähert.
Das klingt sehr spannend und auch wirklich sehr notwendig. Das bringt mich auch gleich zum Punkt, warum wir das hier überhaupt machen als JTI Austria. Wir sind ein Unternehmen in einem sehr komplexen Umfeld. Komplexität einfach zu erklären oder so zu erklären, dass auch Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer dies verstehen, ist nicht einfach. Und daher finden wir das auch sehr wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten gut ausgebildet sind und die Materie auch verstehen können, über die sie berichten. Und das verstehen können, dem wirst du, Georg, heute und morgen und auch übermorgen ein bisschen weiterhelfen. Niki, darf ich dich noch fragen, wie ist es denn überhaupt zu dem Thema, zum heurigen Thema gekommen? Wir warten immer auf deine Vorschläge, dann diskutieren wir und das ist immer meistens ein recht spannender Prozess. Wie war denn das dieses Jahr?
Also ich bemühe mich rund um die Weihnachtszeit alle Jahre wieder ein bisschen zu konzipieren und vorauszuschauen, was ein aktuelles Thema sein könnte, dem wir uns in diesen 3 Tagen hier nähern können, also was die Tiefe zulässt, was auch spannend ist. Was ich mir gedacht habe, nachdem wir mittlerweile schon 12 Themen hatten, wäre, dass wir einmal von der Breite in die Tiefe gehen und dass wir uns ein Journalismusfeld herausholen, an dem wirklich niemand vorbeikommt. Und so habe ich mir gedacht, also es ist natürlich Politik ein Dauerbrenner, Verwaltung betrifft die Regionaljournalistinnen und Journalisten genauso wie die Europajournalistinnen, Kultur, Sport, überall hat man Anknüpfungspunkte an die öffentliche Hand. Den Vorschlag habe ich gemacht und eigentlich war gleich der zweite Satz, dass ich glaube, dass der Georg dafür der Richtige wäre, wenn er dafür Zeit finden würde. Und so bin ich froh, dass wir das so gut einhängen konnten. Und man sieht angesichts der politischen Debatten, egal ob ich jetzt Landes-, Bezirks- oder Bundesebene berichte oder in welchem Kontext ich bin, dass das immer Konjunktur hat.
Lieber Georg Renner, darf ich auch dich bitten, eine kurze Vorstellung, wo denn dein Fokus ist in deiner Arbeit und wo du herkommst und wie du dazu gekommen bist, dass du Österreich erklären kannst.
Ob ich es kann, werden wir doch rausfinden, aber ich tue mein Bestes, sagen wir so. Das Ganze kommt ein bisschen aus der Geschichte, warum ich Journalist geworden bin. Ich habe Jus studiert, Rechtswissenschaften in Wien, was im Nachhinein ein Fehler war, aber das ist eine andere Geschichte. Und bin relativ schnell darauf gekommen, dass ich die klassischen juristischen Berufe, Anwalt, Richter, Gottbehüte, Notar, sicher nicht machen will. Und damals hat die Presse eine Lehrredaktion ausgeschrieben gehabt und ich war immer schon ein Medien-Junkie und Nachrichten-Junkie und habe mich da auf Verdacht hin beworben und bin dort hingekommen. Und der Grund, warum ich im Journalismus dann Fuß gefasst habe, ist einfach Ich wollte verstehen, wie dieses wunderbare, fürchterliche, aber super interessante Land eigentlich funktioniert. Das ist mir in der Juristerei nicht wirklich gelungen. Die gibt einen Erklärungsansatz, wie das Land aufgebaut ist. Aber im Journalismus, finde ich, kann man irgendwie dieses Bild ganzheitlicher bekommen. Gerade im Politikjournalismus, den ich hauptsächlich mache, in diversen Formaten. Niki hat schon angesprochen, Podcast ist das wichtig, Podcast ganz offen gesagt, in meinen Kolumnen bei Wiener Zeitung, Datum, Selektiv und anderen Medien. Da kann man sich dieser Republik annähern aus der politischen Sicht, aus der statistischen Sicht, aus dem Kontakt natürlich mit Managern, mit Politikern, mit Bürgerinnen und Bürgern. Und diesen ganzheitlichen Ansatz und die Ebenen, wie man dieses Land verstehen kann, dem möchte ich den Kolleginnen und Kollegen hier die nächsten Tage ein bisschen mitgeben.
Du hast jetzt schon selber deine Podcasts angesprochen. Ganz offen gesagt, das ist ein regelmäßiger, unabhängiger Podcast für Politikinteressierte. Da seid ihr ja in einem Kollektiv, wenn ich das so nennen kann. Ja. Und dann hast du auch noch deinen eigenen. Für Einsteiger ist das wichtig. Wie bist du denn dazu gekommen?
Meine Frau ist schuld. Meine Frau arbeitet in einem völlig anderen Bereich, die Ärztin. Wie es halt so oft ist, wenn man am Abend nach Hause kommt nach der Arbeit, fragt man sich so gegenseitig, na, was war denn bei dir los? Und manchmal eher höflichkeitshalber, manchmal mit wirklichem Interesse. Und ich habe halt oft, als ich damals bei der kleinen Zeitung gearbeitet habe, zu erzählen angefangen, naja, weiß nicht, der Doskozil hat über die Rendewagen gesagt, das und das alles fürchterlich und bla bla bla. Dann habe ich das herunterdekliniert, was in der SPÖ los ist. Und irgendwann hat mir meine Frau, die freundlich zugehört hat natürlich und das total faszinierend gefunden hat, gefragt, ja, das ist alles wunderbar, Georg, aber wer ist nochmal dieser Doskozil? Du lachst, Niki, aber ich glaube, tatsächlich geht es vielen Bürgerinnen und Bürgern so, dass sie nicht alle neuen Landeshauptleute rückwärts aufsagen können, wie wir das halt 32 können müssen. Und ist das wichtig, war ein bisschen der Versuch, eine Zielgruppe zu erreichen, die irgendwie latent das Gefühl hat, wir sollten uns für Politik interessieren und uns über Politik informieren, die aber irgendwie nicht die Gelegenheit oder das Medium dazu haben. Warum? Weil Zeitungen haben die wenigsten oder immer weniger Leute abonniert, sagen wir so. Zeitungen setzen auch sehr, sehr viel voraus. Gerade wenn ich mich bei Qualitätsmedien informieren will, habe ich eine relativ hohe Einstiegsbarriere, was an Vorwissen vorausgesetzt wird. Und ist das wichtig, ist der Versuch, diese Zielgruppe ein bisschen abzuholen, die mitten im Leben stehen, die, weiß nicht, eine Familie zu managen haben, die einen Job haben, der stressig ist, die viel unterwegs sind, die mit dem Nebenbei-Medium Podcast schlechthin abzuhören, weil das kann ich machen aus meiner eigenen Erfahrung heraus, während ich Wäsche sortiere, während ich im Auto sitze, nach Wien unterwegs bin und so weiter. Und inhaltlich die Ebene irgendwie anzusprechen, dass ich sage, okay, ich setze kein Vorwissen voraus. Ich erkläre jedes Mal aufs Neue, warum ist der Nationalrat zuständig? Warum kann der Nationalrat beschließen, dass, weiß nicht, meine Amazon-Backeln ab September 2,40 Euro mehr kostet? Warum kann der Landeshauptmann entscheiden, dass hier ein neues Spital für Herzchirurgie entsteht oder eben nicht? Und das immer von Grund auf zu erklären und vor allem irgendwie den Bezug herzustellen, wie hängt das mit meiner letzten Wahlentscheidung im September 2024 bei der Nationalratswahl zusammen? Das war die Idee von, ist das wichtig, irgendwie bewusst zu machen, wo hat Politik Berührungspunkte zu meinem Leben und wie hängt das, was die da in Wien oder in Salzburg oder wo auch immer treiben, mit meiner Wahl zusammen? Wo ist da meine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen und wie kann ich als Bürgerin, als Bürger wirksam werden?
Also ich kann bestätigen, dass deinen Podcast, ich habe auch hineingehört, der ist sehr kompakt, erklärt gut und man kann das wirklich immer und überall, während man zu Hause noch irgendwas zu tun hat, hören. Und kann sein, dass deine Frau die Frage stellt, ja. Ist das wichtig?
Ja, wobei ich kritisiert worden bin für Mansplaining und kann hier an exklusiv verraten, es wird ab Herbst alternativ auch einen männlichen Fragesteller geben, der im Wann hier zwischenstellt.
Wir könnten mal eine Folge zum Thema Mansplaining machen. Dazu habe ich auch das eine oder andere.
Ihr könnt dazu ein bisschen was sagen.
dann ist es kein Mansplaining, wenn die Frage ganz konkret gestellt wird. Was sind denn die Inhalte aber des Workshops, der die Teilnehmenden jetzt die kommenden Tage erwartet?
Wir werden uns heute im ersten Halbtag quasi ein bisschen der Struktur der Republik widmen. Also wir kennen alle die drei Ebenen der Republik, Gemeinden, Bundesländer und den Bund. Und wenn man dann will, auch die europäische Ebene noch dazu nehmen, kurz erwähnen. wo gibt es dort überall politische Konstrukte, die über dem Ganzen drüber stehen, wer wählt die, was können die auf ihren jeweiligen Ebenen entscheiden und vor allem, wo gibt's, ist ja auch gerade, wie der Niki schon erwähnt hat, in der so einer Reformpartnerschaft immer wieder ein großes Thema, ist das alles sinnvoll und wie ist das entstanden, dass die Länder Energiepolitik machen können, dass die Schulen in einem weirden Hybridwesen zwischen Bund, Ländern, teilweise Gemeinden existieren. Wo spielen da die Sozialversicherungen rein? Und nicht zuletzt auch, weil es in der Bundesverfassung ja kaum vorkommt, wo, welche Rolle, welche Querverbinderrolle zwischen diesen Ebenen haben die Parteien? Das werden wir uns heute alles anschauen, damit wir da quasi die Grundlage gelegt haben, damit wir alle ungefähr auf einen Nenner gebracht haben, wo habe ich da journalistische Anknüpfungspunkte, bei welchem Thema ist welche Ebene zuständig, wo rufe ich meinen Bürgermeister an, wo sollte ich in einem Büro der Landesregierung nachhaken, wo brauche ich den Bund dazu, wo sollte ich vielleicht einen Kontakt nach Brüssel haben, mich mit der Sozialversicherung auseinandersetzen und so weiter. Morgen, freue ich mich besonders drauf, werden wir die Datenschätze der Republik ein bisschen bergen versuchen. Mir geht es darum, Kolleginnen und Kollegen vor allem aufzuzeigen, was gibt es alles an öffentlich verfügbaren Informationen. Und das sind wahnsinnig viele. Das Problem ist, in meiner Arbeit eigentlich wesentlich seltener, dass es irgendwelche Informationen nicht gibt, als dass der Weg dorthin relativ kompliziert ist, dass man diese Informationen findet. Wir werden uns da unter anderem unterschiedlichen statistischen Datenbanken widmen, die öffentlich zugänglich sind. Am wichtigsten natürlich der Statistik Austria, aber auch dem AMS, der Parlaments-Homepage, die ein Wunder ist in Wirklichkeit, das aber kaum ein Mensch versteht. Unter anderem Datenplattformen data.gv.at. Ich sage immer, es ist relativ neu. Es ist eigentlich nicht neu, aber hat durch das Informationsfreiheitsgesetz jetzt eine ganz zentrale Bedeutung bekommen, weil dort alle öffentlichen Stellen alle Studien veröffentlichen sollten, Konjunktiv noch, weil es noch nicht alle ganz brav tun, die in Auftrag gegeben werden von Ministerien, von Bundesländern, auch von Gemeinden technisch gesehen. Da werden wir uns auch ein bisschen was anschauen. Und mir geht es darum, den Kolleginnen und Kollegen so das Handwerkszeug zu vermitteln, nicht mehr auf Pressesprecherinnen und Pressesprecher in dem Ausmaß angewiesen zu sein, weil, kennen wir alle, man zerstreitet sich mit einem Sprecher, einer Sprecherin mal, weil man was Böses und vielleicht auch mal was Falsches geschrieben hat und dann kriegt man auf einmal nicht mehr die Informationen, die man eigentlich haben sollte, weil das ja letzten Endes öffentlich Bedienstete sind, aber okay. Mir ist es immer schon darum gegangen, diese Abhängigkeit weitgehend zu reduzieren, indem man sich als Journalistin, als Journalist einfach Wege erarbeitet, Wege eröffnet, wie man an Informationen über diese Republik kommt, ohne da von der politischen Intervention, von der politischen Ebene abhängig zu sein. Und da möchte ich den Kolleginnen und Kollegen morgen das Handwerkszeug in die Hand geben. Am Samstag zum Ausklang brechen wir das Ganze dann noch auf die anderen Staatsebenen herunter, vor allem Bundesländer und Gemeinden. Wie komme ich, wenn ich zum Beispiel Journalist in einem regionalen Medium bin, an Informationen in meiner Gemeinde, wenn der Bürgermeister einfach nicht kommunikativ ist? Wie kann ich irgendwie ausfinden, okay, wie haben sie die Finanzen meiner Gemeinde entwickelt? Warum schrumpft meine Gemeinde, wächst meine Gemeinde etc.? Kann ich mich irgendwie mit anderen Gemeinden vergleichen? Dann werden wir, wenn es die Zeit zulässt, auch noch auf die Landesrechnungshöfe und mein jüngsten Nerd-Thema, das Handbuch der Sozialversicherungen. Die wird es dann schon wirklich ein bisschen nerdig, aber darauf freue ich mich besonders.
Die Datenquellen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die kennst du. Du bist seit fast 20 Jahren Journalist. Du kennst die alle. Jetzt hat sich aber in den letzten, insbesondere 2-3 Jahren, natürlich durch die KI auch in der Recherche sehr viel verändert. Wie ist das für dich in deinem Alltag? Werdet ihr darauf auch im Workshop eingehen? Oder sollen alle Journalistinnen und Journalisten erstmal das klassische Handwerk können müssen, damit sie dann überhaupt mit der KI umgehen können?
Ich verwende sehr viel dieser sogenannten KI-Tools im Alltag. Also ich arbeite ganz viel mit Cloud. Da habe ich inzwischen die 100 Euro im Monat Variante, die ich nutze. Mein Problem bei der Nutzung zur Recherche ist, dass meine Arbeitsweise damit nur bedingt kompatibel ist. Also, um die Frage zu beantworten, ich verwende die KI-Tools vor allem in der Textbearbeitung, nicht zum Schreiben und zum Recherchieren. Das mag hauptsächlich mit meiner Arbeitsweise zusammenhängen, dass ich die Themen erst nach und nach verstehe, wenn ich sie selber recherchiere, wenn ich die Studien selber lese. Und ich probiere es natürlich auch, zum Beispiel, einen Rechnungshofbericht zuerst einmal durch die KI laufen zu lassen und schauen, was rauskommt. Mein Problem ist, ich habe dann immer den Eindruck, ich verstehe noch selber zu wenig vom Thema, um damit dann meine Leserinnen und Leser zu beglücken. Dann setze ich mir selber hin, druck mir den Bericht aus und lese ihn dann doch wieder selber, weil ich erst dann das Gefühl habe, das Thema so umfassend verstehen zu können, dass ich die Auswahl treffe, was für meine Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer etc. wirklich relevant ist. Und ähnlich ist es beim Schreiben. Ich schreibe ganz viele Kommentare, Kolumnentexte bei dem Datum, bei Selektiv, manchmal bei anderen Medien. Und ich bin einfach von meiner, früher hätte man gesagt, zum Lerntyp her, so ein mechanischer Typ. Das heißt, um ein Thema wirklich zu verstehen, muss ich das selber ausformulieren. Und das die KI machen zu lassen, hinterlässt bei mir irgendwie, erstens bin ich mit der Schreibe der KI nicht zufrieden. Meistens ist es mehr Aufwand, den Text dann so umzuschreiben, dass er für die Leser verdaulich ist, dass ich es gleich selber machen kann. Und andererseits, ich bilde manchmal meine Meinung erst beim Schreiben. Und wenn ich da an eine Sackgasse komme, dann denke ich mir, hoppla, das ist offenbar keine sinnvolle Position, keine gute Argumentation. Da muss ich nochmal zurück zum Start. Und diesen Prozess kann ich mir nicht abnehmen lassen, weil ich erst durchs Schreiben ein Thema wirklich selber für mich erfasse. Und das kann mir die KI nicht mehr abnehmen. So, das war alles, wofür die KI nicht dran ist. Um die Frage aber zu beantworten, ich finde, es ist schon sehr, sehr hilfreich beim Informationssortieren, beim Informationen visualisieren für Leserinnen und Leser. Da ist es tatsächlich eine große Hilfe. Beim Rechercheansätze finden, wie gesagt, die Recherche abnehmen können die KI meiner Erfahrung nach noch nicht in dem Ausmaß, mit dem ich zufrieden bin. Aber wie früher Wikipedia, wo das Geschriebene irrelevant ist für meine Arbeit, aber die Quellenverweise drinnen wirklich hilfreich sind, weil es manchmal wirklich zu guten Quellen führt, die belastbar sind. Und genau für sowas ist die KI sinnvoll. Und dann in der Textkritik, wenn ich mal einen fertigen Text habe, die Textstruktur durchleuchten zu lassen, das systematisch irgendwie sagen zu lassen, hey, wo würdest du kürzen und so weiter. Früher hätte das meine Redaktion gemacht, die habe ich jetzt nicht mehr als selbstständiger Journalist. Dafür ist es ein wirklich hilfreiches Tool, das meine Produktivität signifikant gestärkt hat. Und weil wir gerade in einem Podcast sind, diese vielen Gebrauchstexte, die man hat. Also am Ende des Podcasts, wenn der aufgenommen ist, zum Beispiel die Zusammenfassung zu schreiben, die ich in Shownotes drunter lese, das alles zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, für solche Sachen ist die KI sehr, sehr hilfreich.
Die KI kann ja auch den einen oder anderen, wir haben gestern auch darüber gesprochen, zum Beispiel vielleicht einen Arbeitsplatz oder einen halben Arbeitsplatz ersetzen. Ja. Wir sehen jetzt auch in vielen Medienhäusern doch eine Krise, Kündigungswellen. Ihr bildet auch in der Österreichischen Medienakademie angehende oder schon in Ausbildung befindliche Medienmacherinnen aus. Warum hinter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund von den wirtschaftlichen Problemen, die die Medien haben, soll man heute noch diesen Beruf einschlagen? Das möchte ich euch beide fragen.
Also ich erlebe, dass die besten Journalistinnen und Journalisten, und ich glaube, man spürt das auch, wenn der Georg hier erzählt über das, was er tut, das nicht nur als Beruf, sondern als Berufung sehen. Also wenn man sozusagen dafür brennt, Menschen zu informieren, den Dingen auf den Grund zu gehen, eine gewisse Neugierde haben. Ja, das ist nichts Neues und das hat sich auch durch die Krise nicht verändert, weil reich wird man mit diesem Beruf nicht. Das wurde man auch nicht. Früher wurde man vielleicht ein bisschen wohlverdienender, als das jetzt möglich ist, aber das ist Journalismus hat sehr viel mit Haltung zu tun. Und auch vielleicht mit der Suche nach Öffentlichkeit, also auch neue journalistische Formen oder Formen, die in den Journalismus gehen, wie Influencerinnen, also Newsfluencer heißen die, also Personen, die quasi vor allem soziale Medien nutzen, um dann dort quasi auch Themen zu berichten und nicht nur sozusagen Fotos von sich selber hochzuladen und zu zeigen. All das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man selber ein Sendungsbewusstsein hat, Dinge darlegen zu wollen. Und wenn man das machen möchte, glaube ich, gibt es mittlerweile gerade auch durch KI und künstliche Intelligenz-Tools noch einmal eine größere Anforderung, real, authentisch zu sein und nicht fake. Das ist, glaube ich, etwas, worauf die Leute auch zunehmend reagieren, was sie ablehnen würden. Also insofern, glaube ich, gibt es da noch immer ein großes Feld. Letzter, dritter Punkt. Die Welt wird da draußen ja nicht einfacher, sondern eher komplexer. Und Menschen, die Dinge, Komplexität rausnehmen, lieber Silvia, du hast das auch schon oft gesagt, dass das auch ein Job ist, als jemanden in der Kommunikation, dass man Dinge auf den Punkt bringt, sachgerecht und personengerecht aufbereitet. Das ist wahrscheinlich noch immer etwas, wo die KI unterstützen kann, aber wo es Menschen braucht, die das machen und sich auskennen.
Das würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, ich möchte die Krise im Journalismus oder besser gesagt die Krise der Medienhäuser nicht kleinreden. Das ist ein signifikantes Problem. Wir stehen derzeit vor apokalyptischen Szenarien, was unsere, Amerika würde man sagen, Legacy-Medienlandschaft angeht. Betrifft vor allem die Zeitungshäuser, betrifft aber auch die öffentlichen Medienhäuser genauso wie alle anderen. Man hat ganz viele unterschiedliche Gründe, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber ich möchte da schon ein bisschen Optimismus hineinbringen. Als der Niki und ich noch bei einer Zeitung gearbeitet haben, vor vielen, vielen Jahren, da waren, ich glaube, mehr als ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen im Wesentlichen damit beschäftigt, Abermeldungen auf die Website zu kopieren. Natürlich braucht es diesen Job jetzt nicht mehr. Das kann tatsächlich die KI 1:1 eine Meldung zu übernehmen, dort den Titel in ein System einzupflegen und solche Sachen. Das ist tatsächlich ersetzbar. Meine Hoffnung ist, wie sich diese Technologie entwickelt, weiß eh kein Mensch. Also es ist hier jetzt alles ein bisschen stochern im Dunkeln. Aber meine Hoffnung wäre, und momentan bin ich da sehr optimistisch, dass halt ganz, ganz viele Routinearbeiten wegfallen oder einfach sehr, sehr viel effizienter erledigt werden können. Was ich am meisten gehasst hatte an diesem Job, war Interviews transkribieren. Also, wenn man ein langes Interview mit einem Politiker, einer Politikerin geführt hat, hat man sie mal hingesetzt und abgetippt. Die schlaueren Kolleginnen und Kollegen haben dann eben nur die relevanten Passagen rausgefangen, dazu Steuergeräte geben, die man mit den Füßen bedienen hat können, dass man vor- und zurückspielt. Es war eine Pain in the ass. Heute lade ich das Soundfile hoch in ein KI-Tool und das ist in 2 Minuten transkribiert. Dann lasse ich noch ein anderes KI-Tool drüber laufen, das die richtigen, das den Namen ausbessert und das ist erledigt. Und meine Hoffnung ist, dass Journalismus jetzt und in ein paar Jahren so funktioniert, dass man sich ganz, ganz viele solche Routinearbeiten ersparen kann, die an die KI auslagern kann und sich wirklich auf das fokussieren kann, was man erstens gerne macht und zweitens, was auch gewinnbringender Teil der Arbeit ist, nämlich zu publizieren, dass man neue Geschichten findet, dass man mehr Zeit hat für die Recherche, mehr Zeit hat mit den Leserinnen und Lesern, Userinnen und Usern etc. zu arbeiten, zu interagieren, aufzutreten, vor Publikum, mit Publikum arbeitet und eben einfach Geschichten erzählt, Öffentlichkeit herstellt, was der Kern dieses Berufs ist. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, die wir alle, das wird bei euch in der Unternehmensseite nicht anders sein haben, dass wir uns auf das fokussieren können durch diese Technologien, was uns wirklich einerseits persönlich, andererseits als Unternehmen Gewinn bringt und andererseits das weglassen kann, was eh immer nur hässliche Pflicht war. Und meine Erfahrung mit diesen KI-Technologien ist momentan, dass das ganz gut funktioniert. Es hat aber natürlich evidente Risiken, die Schattenseite des Ganzen sind.
Du hast gerade schon angesprochen von Unternehmensseite. Braucht es da überhaupt dann noch klassische Presseaussendungen, Pressekonferenzen? Hat das irgendeinen Mehrwert für euch als Journalistinnen überhaupt noch?
Es kommt darauf an, was kommuniziert wird. Also für mich sind Presseaussendungen über OTS.at zum Beispiel, den zentralen Kanal der APA für Presseaussendungen aller Art, vor allem in der Dokumentation sehr, sehr spannend, weil man halt über viele Jahre, wenn regelmäßig wer Presseaussendungen macht, ich bin vor allem aus dem politischen Bereich, nachvollziehen kann, was hat der zu einem Thema früher gesagt, das ist dokumentiert, OTS.at löscht in aller Regel nie mehr was und es ist eine wertvolle Recherchequelle wie viele andere. Was es natürlich nicht braucht. Es gibt, ich habe im Internet irgendwo mal einen Cartoon gesehen, auf einem Panel sagt irgendjemand in einem Büro, so super, diese KI macht aus meinen 3 Bullet Points ein langes Mail, das ich schicken kann und im zweiten Panel sagt der andere, der Empfänger der Mail, so super, die KI macht mir aus diesem langen Mail 3 Bullet Points und ich brauche mich nicht mehr damit beschäftigt. Also was, glaube ich, wegfallen kann und wird, ist einfach wahnsinnig viel diese Routinearbeit in der auch Unternehmenskommunikation, wo man sagt, okay, ich habe ja einen langen Absatz geschrieben, nur um irgendwas geschrieben zu haben, was ausgegangen ist. Das war wahrscheinlich immer sinnlos und jetzt mit KI-Technologie ist es noch sinnloser. Das wird es nicht mehr brauchen. Aber natürlich, zentrale Aussagen, wenn irgendjemand was, weiß nicht, ein neues Werk eröffnet oder Schattenseite Mitarbeiterin, Mitarbeiter freistellt, das braucht es natürlich nach wie vor, weil diese Dinge passieren halt und diese Dinge passieren in der Öffentlichkeit und ich kenne euren Job nicht so gut. Ich wäre für PR, glaube ich, völlig ungeeignet und habe großen Respekt davor, was ihr alle macht. Solche Dinge gezielt zu kommunizieren und also mit gezielten Sprengungen zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir setzen diese Geschichte halt selber, bevor sie irgendwer anderer draufkommt und dann groß macht, ohne unseren Spin drauf. Das ist und bleibt, glaube ich, ein Skill, das weiter brauchen wird von eurer Seite. Und von unserer Seite wird es weiterhin kritische Einordnungen brauchen von dem, was von Unternehmen, in meinem Fall von politischen Parteien in aller Regel, kommuniziert wird, von Ministerien kommuniziert wird. Ich glaube, diese Arbeit wird sich im Kern nicht radikal verändern. Es wird sich die Arbeitsweise ändern. Wie gesagt, viele Routine-Sachen werden wegfallen, aber die Arbeit wird im Endeffekt sehr, sehr ähnlich sein, wie sie die letzten Jahre war, glaube ich.
Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unseres Podcasts, leider, weil es ist alles sehr spannend, was ich hier höre. Welchen Rat würdest du deinem 25-jährigen Ich heute geben? Ich habe schon herausgehört, nicht nochmal Jus zu studieren.
Ja, da war es mit 25 schon zu spät. Es ist eine ausgezeichnete Frage, das sagt man immer, wenn man Zeit gründen will. Ich würde im Wesentlichen sehr, sehr sehr ähnlich machen. Also es ist sehr, sehr schlecht, wenn das jetzt die Kolleginnen und Kollegen hören, die in Medienhäusern sind. Ich habe sehr, sehr oft den Arbeitgeber gewechselt. Bin von der Presse damals zur NZZ, zur NZZ.at gegangen, nach deren nicht radikal erfolgreichen Ende. War kurz im Red Bull-Universum bei Addendum. Dann war ich einige Jahre bei einer kleinen Zeitung. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich würde das im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich machen. Ich würde wahrscheinlich mich vielleicht ein, zwei Jahre früher selbstständig machen, weil diese Arbeitsweise mir einfach sehr, sehr zusagt und ich das total spannend finde, was man da an Möglichkeiten und Technologien ausprobieren kann. Aber im Wesentlichen viele, viele unterschiedliche Erfahrungen machen, viele unterschiedliche Arbeitsweisen kennenlernen, um ein bisschen aufs Thema der Journalismustage zurückzukehren, die Republik aus unterschiedlichsten Perspektiven kennenzulernen, aus der Landespolitik, aus der Lokalzeitung, aus der Bundespolitik heraus, vom Datenansatz her. Das war relativ gut auf dem Weg, dieses Labyrinth, in dem sich jeder auskennt, das Qualtinger formuliert hat. Das war schon eine große Hilfe, diese unterschiedlichen Perspektiven. Also das würde ich jetzt nicht mehr selber, aber allen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt irgendwo am Anfang ihres Berufslebens stehen in dieser wunderbaren Branche, würde ich das schon raten, diese unterschiedlichen Chancen zu nutzen und ja, möglichst divers zu arbeiten, möglichst unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und einfach das zu verfolgen, was einen wirklich fasziniert und interessiert.
Also wenn ich jetzt 25 wäre, würde ich mich erst einmal in diesen Workshop setzen.
Fantastische Idee.
Niki, unter der Voraussetzung, dass wir uns nächstes Jahr an gleicher Stelle wiedersehen und wieder einen Workshop machen, hast du schon ein paar Ideen, was die Zukunft bringt? Was brennt dir so unter den Nägeln? Was möchtest du noch deinen Schülerinnen und Schülern beibringen?
Also ich hoffe, wir haben heuer nicht das verflixte 13. Jahr oder ein Unglücksjahr. Und ich hoffe ja, dass wir uns wiedersehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir dieses Jahr erstmals sozusagen uns eine Teilsparte angeschaut haben, und sowohl das Interesse der Bewerberinnen und Bewerber, ist auch wichtig zu sagen, wir sind natürlich wieder mal ausgebucht und überbucht. Also das freut uns sehr, dass das Interesse groß ist. Könnten wir hier vielleicht weitermachen? Wir haben schon oft darüber gesprochen, ob wir vielleicht auch mal auch das Thema Wirtschaft uns ein bisschen annähern würden. Ansonsten haben wir letztes Jahr uns mit mehr medialen Darstellungsformen auseinandergesetzt und investigativ auch nochmal gearbeitet. Also wir sehen, dass nach 10, 11 Jahren ein Refresh eines bereits behandelten Themas vielleicht auch einmal ganz gut ist, ob, wenn wir eigentlich uns überlegt hatten, dass wir jedes Jahr etwas anderes machen. Themen gibt es im Journalismus viele. Das, was ich schön finde als jemand, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, ist, dass wir KI nicht mehr, was wir ursprünglich geglaubt haben, als eine singuläre Insellösung sehen, sondern dass künstliche Intelligenz oder neue Arbeitsformen einfach in alle Teilbereiche hineingehen und dass wir deswegen jetzt nicht nur jedes Jahr uns mit künstlicher Intelligenz hier beschäftigen müssen, singulär, sondern wirklich inhaltlich arbeiten und das quasi hereinnehmen und zeigen, wie man diese neuen Technologien verwenden, umsetzen, erfolgreich bearbeiten kann.
Freue ich mich schon auf die Diskussion deiner Vorschläge. Lieber Niki, lieber Georg, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war die Folge 55 von Mehr als Schall und Rauch und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.